Top-Manager, die natürlich den ganzen Tag unterwegs sind, viele Termine haben und das über Wochen und Monate und Jahre. Da muss man sich um gewisse Dinge kümmern und da gehört der Körper, Gesundheit, mentale Stärke mit dazu und das muss man einfach trainieren.
Willkommen zu Erfolgsmuster, was Top-Leader stark macht. In diesem Podcast sprechen wir mit prägenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Spitzensport und Wissenschaft über Führung in komplexen Zeiten. Erfolg wird im Business oft gefeiert, aber selten hinterfragt. Hohe Leistung gilt als selbstverständlich. Die Belastung dahinter bleibt oft unsichtbar. In dieser Episode sprechen wir mit unserem Gast darüber, wie echte Leistungsfähigkeit entsteht und wie man sie über die Jahre hinweg bewahren kann, ohne sich dabei selbst zu verlieren. Präsentiert von Markus Lohmann.
Herzlich willkommen bei Erfolgsmuster.
Mein heutiger Gast ist Thomas Lurz. Er ist 12-facher Weltmeister und Olympiamedaillengewinner im Freiwasserschwimmen. Einer Sportart, die extreme Kontinuität und dauerhafte Belastbarkeit erfordert. Heute arbeitet er als CHRO der S. Oliver Group und verbindet damit Leadership im Business mit Erfahrung aus dem Spitzensport. Thomas, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, danke für die Einladung, gerne.
Thomas, gleich der erste Gedanke. Viele Führungskräfte, mit denen ich arbeite, sind extrem leistungsbereit, aber innerlich komplett erschöpft. Sie liefern, funktionieren, halten durch. Was mich dabei interessiert, wo ist denn für dich der Unterschied zwischen Durchhalten und echter, wirklicher Leistungsfähigkeit?
Ich glaube, es ist die Vorbereitung. Durchhalten heißt nicht unbedingt, dass es gut ist. Das Ergebnis muss nicht zwangsläufig gut sein, wenn du durchhältst. Und Leistungsfähigkeit ist eine Orientierung auf die Ziele und dann auf ein Ergebnis, das irgendwo messbar ist und dann letztendlich als gut oder als erreichbar rauskommt. Leistungsfähigkeit bedeutet für mich auch, sich vorbereiten, gewisse Dinge einzuhalten, trainieren, sich um diverse Dinge zu kümmern, worüber wir sicherlich jetzt in der nächsten halben Stunde, dreiviertel Stunde reden, einfach um leistungsfähig zu bleiben, weil Leistungsfähigkeit muss man trainieren und sich erarbeiten, die fällt jetzt nicht vom Himmel runter.
Wo ist denn die Gefahr, wenn man einfach nur durchhält?
Das kann man sehr gut aus dem Sport eigentlich herausnehmen oder selbst ein Hobbysportler, der sagt, ich möchte mal einen Marathon laufen und bereitet sich nicht vernünftig darauf vor, aber Hauptsache ich mache schnell mit meinem Ehrgeiz und Willen mal in kürzester Zeit ein Triathlon oder einen Marathon. Du wirst dann merken, dass du irgendwann Verletzungen mit sich ziehst. Die Muskulatur ist nicht vorbereitet, dein Herz-Kreislauf-System ist nicht vorbereitet, so ist es generell auch. Also selbst Top-Manager, die natürlich den ganzen Tag unterwegs sind, viele Termine haben und das über Wochen und Monate und Jahre, da muss man sich um gewisse Dinge kümmern und da gehört der Körper, Gesundheit, mentale Stärke mit dazu und das muss man einfach trainieren, sich darauf vorbereiten. Ich kann auch nicht von heute auf morgen 25 Kilometer schwimmen, sondern das ist ein langer Prozess über viele Jahre und ich muss mich damit beschäftigen, was mir persönlich gut tut, um mich darauf vorzubereiten, leistungsfähig zu sein. Fängt bei Ernährung an, hört bei genügend Schlaf auf, etc. etc.
Woran merkst du heute persönlich, dass deine eigene Energie kippt, noch bevor es kritisch wird?
Tatsächlich, ich habe so eine Achillesferse, das ist bei mir Migräne. Ich merke immer, wenn ich Migräne bekomme, passt A, der Schlaf nicht richtig, B, Ernährung und C, vielleicht auch fehlende Bewegung, die mir dann einfach auch, das ist meine Art, den Stress auch abzubauen, die dann irgendwo hinten rüberfällt und ich dann dadurch merke, jetzt kippt's eigentlich, jetzt muss ich gucken, dass ich wieder mehr ein bisschen auf die Ernährung gucke und einfach meine Routinen einhalte. Und dann merke ich schon auch, dass ich das über einen langen Zeitraum gut halte. Aber natürlich, ich merke körperliche Anzeigen, wenn es zu viel wird oder wenn es droht zu kippen. Man muss sich da natürlich auch selbst gut kennen, muss gut in den Körper reinhören können. Das hat sich bei mir natürlich im Leistungssport über 20 Jahre lang angeboten und hatte da genügend Zeit, da mich gut kennenzulernen, weil es im Sport natürlich das A und O ist.
Ja, auf der anderen Seite ist es ja nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit, die wirkt sich ja dann genauso auf die mentale Leistungsfähigkeit aus, die ja dann im Business auch wahnsinnig wichtig ist. Das heißt, dass beides im Einklang miteinander zu halten, ist durchaus essentiell. Würdest du das so beschreiben?
Absolut, also federführend. Der Kopf steuert den Rest. Wenn ich im Kopf nicht frisch bin, nicht Lust habe, meine Ziele zu erreichen, nicht motiviert bin, nicht diszipliniert genug bin. Du brauchst die Frische im Kopf, auch das war im Sport immer so. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich möchte mich mal auf Olympische Spiele vorbereiten. Du musst es wirklich wollen, wirklich. Und mit aller Konsequenz, was das heißt, wenn der Kopf nicht mehr frisch ist, dann nützt dir in Anführungszeichen der fitte Bizeps oder Trizeps auch nichts. Das fängt im Kopf immer an.
Es ist ja so, dass Führungskräfte ihre Leistung managen, teilweise bis ins feinste Detail. Was oft hinten runterfällt, ist die Regeneration. Die wird einfach nicht gemanagt oder auch komplett vernachlässigt, bis dann das dann nach sehr langer Zeit auf die Füße fällt. Ist Regeneration für dich Disziplin oder mehr Intuition?
Nee, auch Disziplin, ganz klar. Regeneration hat viele Facetten. Auch das lernt man im Sport. Das ist ja nicht nur Regeneration, nichts zu tun. Oftmals denkt man, ich regeneriere, wenn ich ausnahmslos gar nichts tue und auf der Couch liege. Das ist natürlich völlig falsch. Auch im Sport macht man Trainingseinheiten zur Regeneration. Das heißt, dass man trotzdem 10 Kilometer trainiert, nur in anderen Intensitäten, dass man auch großen Wert auf die Regeneration legt, sei es Ernährung, sei es Saunagänge, sei es Physiotherapie etc. pp. So ist es natürlich später im Beruflichen auch. Die Regeneration ist wichtig. Der Muskel wächst nur in der Ruhephase. Und so ist es im Kopf auch. Die Kunst, das richtig auszubalancieren, ist auch das A und O. Ich brauche Zeit, um mich mental zu erholen, um auch dann wieder am Montag fit da zu sein. Du kannst nicht nur mit Druck und Leistung den ganzen Tag arbeiten, wenn die Regeneration nicht dazugehört. Weil wir wollen ja langfristig erfolgreich sein und das berufliche Leben ist ein endloser Marathon im Vergleich zum echten Marathon. Und von daher brauche ich immer genügend Luft, um auf die nächste Runde zu gehen. Ich vergleiche das immer mit einem Schwamm. Ein Schwamm darf nie ganz austrocknen. Du kannst den ausdrücken, aber ein bisschen Wasser muss immer noch drin sein. Und so ist für mich die Woche, der Monat, das Jahr. Und auch da, je fitter der Körper physisch und psychisch ist, desto schneller regeneriert man natürlich auch.
Lass uns da mal ein bisschen konkret werden, Thema Regeneration. Was sind denn Techniken, die du vielleicht selber anwendest, Routinen natürlich auch, die man vielleicht morgen auch direkt umsetzen könnte?
Ganz einfach für mich erstmal Sport und Bewegung. Ich trainiere jeden Tag von 6 bis 7 Uhr. Ich variiere zwischen Laufen, Schwimmen und Krafttraining. Krafttraining wird auch im etwas höheren Alter, in Anführungszeichen, immer wichtiger. Wir sind gebaut für Bewegung. Bewegung macht natürlich nicht immer Spaß, um 5.30 Uhr aufzustehen und ins Schwimmbad zu springen oder draußen laufen zu gehen. Aber das ist ganz konkret wichtig. Ganz konkret wichtig ist auch genügend Schlaf zu haben. Man sollte schon seine 7 Stunden Schlaf, Pi mal Daumen, erreichen über einen längeren Zeitraum. Ist ganz, ganz wichtig. Und als letzte Komponente nehme ich auch immer noch die Ernährung dazu. Ich bin kein Ernährungswissenschaftler, war ich auch zu meiner Leistungssportzeit nicht. Aber ich glaube, dass jeder vernünftige Mensch auch weiß, was eine vernünftige Ernährung bedarf. Die 3 Sachen sind für mich ganz konkret und ganz elementar und jeder auf seinem Level. Also ich laufe da frühs meine 13, 14 Kilometer. Das mag für den einen jetzt viel sein, für den anderen mag das gar nichts sein. Ich habe auch schon Menschen und Manager kennengelernt, die laufen frühs ihre 18, 19 Kilometer. Jeder muss das für sich entscheiden, wo das richtige Volumen dahinter steckt. Aber das sind für mich 3 elementare Punkte, um mich langfristig dann auf das Berufsleben zu konzentrieren, meine Ziele zu erreichen. Das sind die Routinen, die mich ganz konkret nach vorne bringen. Ich kann auch dann besser meinen Fokus halten. Ich fühle mich physisch, psychisch fitter. Ich bin in der Lage, über mehrere Stunden mich auch mal vernünftig zu konzentrieren. Und das sind Dinge, die auch so ein bisschen Selbstbewusstsein bringen, weil wenn du früh schon mal deine 13 Kilometer gelaufen bist, freust du dich eigentlich. Dann hast du schon mal was erreicht, was vielleicht 99% aller, die du auf der Autobahn zur Arbeit ziehst oder auf der Landstraße, nicht gemacht haben.
Das deckt sich auch sehr stark mit meiner Beobachtung aus den letzten Jahren in der Arbeit mit verschiedensten Managern und Top-Managern. Da ist Sport, sei es auch welche Intensität, ist natürlich sehr stark verbreitet. Ich glaube, Laufen ist so ein Thema, das ist sehr, sehr weit verbreitet, auch in den obersten Vorstandsebenen. Andere, die vielleicht keine Affinität zum Laufen haben, die gehen dann golfen oder ähnliches. Ich glaube, wichtig ist dabei die Bewegung, frische Luft, schadet, glaube ich, auch nicht. Und dann so auch entsprechend den Kopf frei zu bekommen. Also da ist eine Professionalisierung der Regeneration durchaus essentiell, um auch die Leistungsfähigkeit über längeren Zeitraum zu bringen. Das Thema Resilienz ist ja bei dir aktuell und war auch zu deiner Zeit im Sport sehr wichtig. Resilienz wird ja im Business-Kontext auch sehr stark betont, auch wenn der eine oder andere wahrscheinlich auch was Unterschiedliches darunter verstehen. Wo hört Resilienz deiner Meinung nach auf und wo beginnt denn auch Selbstbetrug? Das sind ja auch fließende Grenzen, die teilweise unbemerkt auch überschritten werden.
Genau. Und das ist eigentlich der Schlüssel des Erfolges. Der Mensch ist natürlich im Normalfall immer dazu geneigt, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Man fühlt sich oftmals platt und kaputt. Und wenn man aber sich Sportler oder auch Unternehmer anschaut, die über einen langen Zeitraum erfolgreich sind, dann sind es sehr resiliente Menschen. Ein Michael Phelps war immer zu den Olympischen Spielen fit. Der hatte keine Erkältung, keine Verletzungen. Er hat immer an dem Tag X seine Leistung gebracht und das über viele Olympische Spiele hinweg, was natürlich eine außergewöhnliche Leistung ist, weil von einer Olympischen Spiele zur nächsten liegen immer 4 Jahre dazwischen. Also es ist kein Glück und Zufall, will ich damit sagen. Resilienz muss man trainieren. Man muss sich tagtäglich damit beschaffen. Man muss auch sich persönlich erst einmal, und das ist im Sport auch so, sich messen lassen, eruieren, wie resilient bin ich. Heutzutage gibt es mit vielen Profilings Möglichkeiten, das rauszubekommen. Es ist wie im Sport. Im Sport muss ich auch wissen, bin ich Sprinter, Langstreckler, in was bin ich gut, in was bin ich schlecht, kann ich gute Wenden, kann ich guten Stadtsprung, jetzt im Schwimmen, bin ich unter Wasser gut oder bin ich wie ein Langstreckenschwimmer, der von all dem gar nichts gekonnt hat, der einfach nur lang kraulen konnte und das, wenn möglich, ohne Wände und das 2 Stunden am Stück. Und das kann man ja herausfinden. Was sind seine persönlichen Stärken und Schwächen? Und wenn ich das weiß, dann muss ich da trainieren. Ich muss mich damit beschäftigen, was meine Schwächen sind. Und dann kann ich auch es schaffen, genau das, was du gesagt hast, den Selbstbetrug nicht einzugehen, sondern wirklich schauen, dass ich langfristig leistungsfähig bleibe und resilienter Typ bin.
Ja. Was ist mental härter für dich? Ein verlorenes Rennen, wenn du dich in deine Zeit früher auch zurückversetzt, oder langfristiger Erwartungsdruck ohne ein klares Ziel?
Das ist eine coole Frage. Die ist wirklich stark. Ehrlicherweise das Zweite, weil das, finde ich, schon Basis des Erfolges ist. Das kurzfristige Rennen, das ich verloren habe, waren für mich 3, 4 schlaflose Nächte. Ich habe mich geärgert, vielleicht auch, weil es ein eigener Fehler war, weil ein anderer auch besser war. Muss man auch sportlich anerkennen, fair. Nur nach 3, 4 Tagen konnte ich es dann abschütteln, auch wenn ich nicht schlafen konnte und in der Zeit es sehr unangenehm war. Niederlagen gehören immer dazu. Du kannst aus Niederlagen unheimlich viel lernen. Der zweite Grund, langfristig kein dauerhaftes Ziel zu haben, Entscheidungen zu treffen, im leeren Luftraum quasi zu stehen und nicht genau zu wissen, gehe ich links oder gehe ich rechts, ist natürlich tödlich. Das zehrt sehr stark und nimmt einen auch die Motivation und die Lust und den Spaß an der Sache, weil ich glaube, das A und O ist immer zu wissen, wohin muss ich denn laufen, was ist mein Ziel. Wenn ich das nicht weiß, wird es einfach schwer, weil warum sollte ich dann Überstunden machen? Warum sollte ich mich dann reinfräsen in die Themen und die Extrameile gehen, was ja eigentlich Spaß machen sollte, weil du was tust für ein großes Ziel? Deswegen sehr gute Frage, aber die zweite Option wäre für mich die schlimmere.
Was kann ich denn im Business-Alltag machen, wenn ich kein Ziel habe und kein langfristiges Ziel, auf das ich hinarbeiten kann und das auch nicht bekomme? Was kann ich konkret machen?
Also immer erstmal mein persönlicher Art immer proaktiv sein. Ich muss mir selbst meine persönlichen Ziele auch raussuchen und im besten Fall gehen die parallel vielleicht auch mit der Company oder mit meiner Abteilung oder in welcher Position ich auch immer stecke. Ich habe ja oft auch Mitarbeiter oder Kunden, wenn ich da berate, die dann sagen, Mensch, keiner kommt zu mir, keiner sagt zu mir, was ich machen will. Zu mir kam auch nie einer und gesagt, schwimm mal 10 Kilometer Freiwasser. Und 2012 gewinnst du eine Silbermedaille. Also du musst Proaktivität zeigen. Du musst dich damit beschäftigen. Was sind die Dinge, in denen ich gut bin? Wo kann ich einen Mehrwert stiften? Ich würde nicht empfehlen, mich immer nur nach hinten zu lehnen und zu warten, was auf mich kommt und eine Erwartungshaltung zu haben, sondern ich würde es mir holen. Und dann natürlich, wenn die Aufmerksamkeit da ist und die gewissen Führungspersonen auch da abgeholt werden, sich persönlich um die Ziele zu kümmern. Nach dem Sport war für mich unheimlich schwer, in die Wirtschaft einzutreten, weil du 20 Jahre lang Leistungssport gemacht hast. Die ganzen Softskills, die du da gelernt hast, waren natürlich außergewöhnlich wichtig und gut. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, ich habe beim ersten Studiengang Sozialpädagogik studiert, ich wollte noch irgendwas machen mit Betriebswirtschaftslehre. Also hatte ich dann auch noch MBA angehängt. Das habe ich alles versucht, mir selbst zu eruieren und mit einer Proaktivität anzugehen. Und dann merkt man das. Im Unternehmen wird immer, wenn man erfolgreich ist, wenn man fleißig ist, wenn man die Extrameile geht, fällt es immer auf. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann. Und dann sich darum zu kümmern, was die persönlichen Ziele sind, ist sehr, sehr wichtig. Auf keinen Fall in eine Opferhaltung zu gehen, das kann ich nicht empfehlen, sondern wenn die Ziele vielleicht nicht vorgegeben sind, was ja häufig vielleicht auch vorkommt bei Führungskräften in Unternehmen, wo man sagt, ich bin irgendwie im luftleeren Raum, proaktiv angehen, auf die Führungskräfte zugehen, gucken, was ich persönlich selber in meiner Weiterentwicklung machen kann. Da gibt es ja endlos viele Möglichkeiten heutzutage. Und die beiden Sachen kombiniert würde ich empfehlen.
Ja, das ist ein starker Rat, der deckt sich auch wieder 1:1 mit dem, was ich natürlich täglich in meiner Arbeit mitbekomme. Proaktiv sein, raus aus der Komfortzone, rein in die schwierigen Themen. Irgendwann fällt das auf, da bleibt dem Unternehmen, Vorgesetzten, den ganzen Stakeholdern eigentlich nichts anderes übrig. Und dann ergeben sich wieder neue Wege und Möglichkeiten.
Total.
Gab es dann in deiner Karriere einen Moment, in dem du gemerkt hast, so wie bisher funktioniert es mental einfach nicht mehr?
Ja, hatte ich einmal in der sportlichen wie auch in der beruflichen, also beides. Sportlich war bei mir die ersten Olympischen Spiele 2004 in Athen ein Totalausfall. Also es war damals ein großes Ziel, mich zu qualifizieren und hatte dann dort die Leistung überhaupt nicht gebracht, die ich mir erwünscht habe. Im Nachgang war das für mich der wichtigste Wettkampf, weil ich die besten Schlüsse daraus ziehen konnte und dann 2008 und 2012 Medaillen zu gewinnen. Aber nach den Olympischen Spielen war ich natürlich mental völlig am Ende. Sich neue Ziele zu suchen, war für mich unheimlich schwer. Ich habe so viel trainiert und konnte meine Leistung nicht abrufen. War für mich völlig unverständlich. Ich habe einen Teil einen Ticken zu viel gemacht, zu ehrgeizig gewesen und bin danach dann ausgewichen eigentlich ins Langstreckenschwimmen. Ich war erst im Schwimmbecken und bin dann auf die längere Strecke. Ich habe mir ein neues Feld gesucht, um da erfolgreich zu sein. Ich habe nochmal geguckt, passen die Ziele zu meinen Veranlagungen, zu diesen in Anführungszeichen KPIs, die ich abliefern kann? Was sind denn Alternativen? Und das hat mir dann schon wieder neue Motivation und auch Erfolge gebracht, was mich motiviert hat. Genauso im beruflichen Kontext. Ich war ganz am Anfang nur in der Personalabteilung und bin danach nochmal 3 Jahre Assistent des CEOs gewesen und Inhabers. Auch da mal den Mut zu haben, Dinge zu wechseln, wie im Sport, vom Schwimmbecken ins Freiwasser, ist ein großer Unterschied. Aus einer HR-Abteilung raus in eine 1:1 Betreuung mit einem CEO, mit einem Inhaber eines Unternehmens, die 1,5 Milliarden gemacht haben, war natürlich auch nicht so einfach. Das sind völlig andere Dinge. Aber den Mut zu haben, da rauszugehen, wenn man mental das Gefühl hat, ich komme nicht weiter oder ich brauche was Neues oder ich bin erschöpft, ich bin leer. Das hängt ja oftmals damit zusammen, dass man enttäuscht ist von den Zielen, die man gesetzt hat, weil sie vielleicht nicht möglich sind zu erreichen, etc. etc. Einmal kurz anhalten, über den Tellerrand rausgucken und sich neue Herausforderungen suchen, wenn es festgefahren ist, macht auch Sinn. Und dann ist es oftmals so, dass man vielleicht auch wieder zurückkommt. So war es ja bei mir auch im beruflichen Kontext. Es ergibt sich immer was. Ich bin fester Meinung, dass wenn du eine gewisse Leistungskultur und Einstellung an den Tag bringst, kommt der Erfolg dann früher oder später mit. Er ergibt sich, man muss nur offene Ohren und Augen haben, die eine oder andere Tür ändert sich und man muss bereit sein, dann auch mal den Weg zu gehen.
Ich glaube, was dabei wichtig ist, auch zu erwähnen, ist, dass in der heutigen Zeit mit der ganzen Schnelllebigkeit auch dieser Langstreckencharakter auch der Karriere ein bisschen aus dem Fokus gerät und Ziele zu schnell erreicht werden wollen und dann zu schnell auch die Frustration eintritt, wenn das eben nicht der Fall ist.
Okay.
Es ist zwar ein platter Ausdruck, aber der Weg ist das Ziel, gilt natürlich hier auch wieder.
Absolut ist auch meine Erfahrung jetzt hier im HR-Bereich. Es gibt heutzutage viele Mitarbeiter, die nach einem Jahr kommen und auf die nächste Beförderung warten. Das verstehe ich, dass man so ambitioniert ist. Aber zu mentaler Stärke gehört auch, die Ausdauer zu haben, mal Dinge längere Zeit durchzuziehen. Du wirst auch nicht in einem Jahr Olympiateilnehmer. Das dauert 10 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, 8 Jahre. Das stimmt schon, was du sagst. Die schnelle Karriereleiter hochzulaufen, wird oft vorausgesetzt. Aber es gibt keine Abkürzung zum Weg nach oben. Die gibt's nicht. Man kann mal ein bisschen Glück haben, ein bisschen Pech haben. All das variiert. Aber es gibt keine Abkürzung zum Weg nach oben. Du musst einzelne Treppenstufen gehen, um dann geformt da anzukommen, wo man vielleicht hin möchte.
Ja. Jetzt ist es in Unternehmen ja eigentlich die Regel, Leistung wird belohnt. Das ist auch ganz natürlich. Erschöpfung wird aber oft ignoriert. Wie hätte man im Leistungssport denn damals reagiert bei dir, wenn jemand dauerhaft so gearbeitet hätte, wie viele Topmanager es heute tun?
Da kommen wir ja wieder zu einem Punkt zur Regeneration. Und im Sport ist es ein bisschen einfacher, weil du relativ schnell siehst durch Trainingsergebnisse, objektiv messbare Ergebnisse, genauso wie natürlich physische Messergebnisse, dass du vielleicht ein bisschen übertrainiert bist, dass du deine Zeiten oder deine Weiten, kommt drauf an, was für eine Sportart man macht, nicht mehr erreicht. Ich glaube, die objektive Messbarkeit reinzubringen ist wichtig, um eine Analyse anzustellen und anzusetzen. Weil letztendlich sind das die Maßnahmen oder ich sag mal die KPIs, die du bekommst, um die notwendigen Maßnahmen dann einzuleiten. Und ich glaube auch, das ist im Sportlichen wie im Beruflichen genauso, du brauchst auch deine Ruhephasen. Du brauchst auch mal deine Zeit, wo du abschalten musst. Das ist im Sport so und es ist im Beruflichen auch so, weil du sonst über den langen Zeitraum müde wirst. Du bist nicht mehr so fokussiert, du lässt Dinge durch, du bist vielleicht nicht mehr so diszipliniert, du bist nicht mehr so geradlinig. Weil es immer wieder anstrengend ist, gerade in einer großen Organisation, Dinge aufrechtzuerhalten. Du kannst nicht immer nur Ja sagen, du musst ganz oft Nein sagen, du musst Dinge strukturieren, du musst eine gewisse Kontinuierlichkeit an den Tag bringen. Und das kostet natürlich viel Kraft und Energie.
Ja, lass uns vielleicht noch abbiegen in Richtung Erfolg, Ego, Demut. Das ist ja in dem Zusammenhang auch eine sehr wichtige Komponente. Was ich im Executive-Bereich, auch wenn ich die Kandidaten über viele Jahre begleite, sehr oft sehe, sie werden erfolgreich, steigen Karriereleiter rauf, der Mensch verändert sich. Sei es nur um Nuancen, sei es ein bisschen mehr, wie auch immer. Was macht denn Erfolg gefährlich?
Das ist was, was du im Sport perfekt lernen kannst. Ich glaube, in der Wirtschaft ist es ein Riesenthema und ein Riesen habe ich selber schon auch bei vielen Managern gesehen, ein Krisenfehler, der dadurch entsteht. Weil im Sport, wenn du heute Weltmeister wirst, musst du morgen, wenn du den Titel wiederholen willst, auch wieder bei Null anfangen, weil jedes Rennen, jedes Spiel beginnt von Null. Wenn Bayern München 6-0 gewinnt und im nächsten Spiel antritt, egal gegen wen, geht's wieder mit 0-0 los. Und du kannst dir nicht erlauben, die Erfolgskriterien, die dich nach oben gebracht haben, nicht mehr zu verfolgen, weil du bekommst im Sport relativ schnell objektiv messbar deine Quittung. Und zwar beim nächsten Wettkampf, wenn du das nicht tust. Im Sport nennen wir es oft Sternenkrankheit. Das sind Sportler, die abheben durch den Erfolg und glauben, ich muss das nicht mehr so machen, ich kann es auch anders. Und da ist Demut das Allerwichtigste. Das lernst du im Sport super gut, weil auf einmal verlierst du. Und das ist oft was, was man in der Wirtschaft anders sieht, also ich auch ganz, ganz oft anders gesehen habe. Du musst Demut beibehalten, du musst bodenständig bleiben, du darfst, egal wie erfolgreich du da bist, gewisse Dinge, die dich da hochgebracht haben, darfst du nicht verlieren. Und das fällt natürlich im beruflichen Kontext oftmals weg, weil du nicht mehr so ein Feedback bekommst, weil auch nicht sofort so schnell objektiv deine Leistung messbar ist. Und das ist ein riesengroßer Unterschied und daran muss man trainieren oder man muss es trainieren. Und ist ein extrem, in meiner persönlichen Meinung, Erfolgskriterium, um langfristig wirklich immer wieder gut zu sein. Nur weil man einen Titel und ein Gehalt irgendwann mal bezogen hat, heißt es nicht, dass das Erfolgskriterium der letzten oder nächsten 5 bis 10 Jahre ist.
Aber ganz konkret, wie bleibe ich denn bescheiden, wenn jetzt Erfolg zu meiner Identität geworden ist? Im Sport, aber natürlich auch gerne die Parallele dann zum Business.
Einfach die Gegebenheiten, die du vorher, die dich auch erfolgreich gemacht haben, Bodenständigkeit, fair zu deinen Mitarbeitern zu sein, fair zu deinen Sportlern zu sein, zu gratulieren, guten Morgen zu sagen zu ihm, ein gutes neues Jahr zu wünschen jeden wertzuschätzen, empathisch zu bleiben, Verantwortung zu übernehmen, Menschen die Möglichkeit geben, ausreden zu lassen, Menschen die Möglichkeit zu geben, ein ehrliches Feedback einem zu geben. Dinge nicht alles selber entscheiden zu wollen und zu müssen, sich alles erstmal anzuhören, ausreden lassen. Das sind so kleine Dinge, die aber extrem wichtig sind, die relevant sind. Und im Sport ist es ganz einfach. Du musst trotzdem wieder um 6 Uhr aufstehen. Du bist heute Weltmeister, morgen beginnt die Vorbereitung für den nächsten Weltmeistertitel. Du kannst dir nicht leisten, statt 11-mal in der Woche Training, wenn du aktuierender Weltmeister bist, nur noch 9-mal zu trainieren. Du musst trotzdem deinen Wecker um 5.30 Uhr aufstehen und dich bewegen, was du vorher auch gemacht hast. Du musst die gleichen Routinen machen oder eigentlich sogar einen Ticken mehr, einen Ticken besser, damit du wieder Weltmeister bist. Du kannst dir nicht leisten, dann anstatt um 6 Uhr mit dem Training zu beginnen, wenn du Weltmeister bist, ich komme um 8.30 Uhr. No way, das gibt's nicht. Also das kannst du machen, dann kriegst du relativ schnell deine Quittung. Und im Beruflichen ist es auch so.
Was denkst du, warum machen Führungskräfte trotzdem oft genau das nicht und lassen sich von dieser Welle tragen, bis es wahrscheinlich dann irgendwann auf die Füße fällt?
Ja, aber es natürlich menschlich ist, wenn du Erfolg hast und auch dann von dir selber sehr überzeugt bist durch deine Fähigkeiten, die dich da hochgebracht haben, dann verändert sich der Mensch manchmal. Er bekommt auch nicht mehr so das Feedback, weil Menschen Respekt haben, Angst haben. Du hast andere Entscheidungsbefugnisse, die du vorher nicht hattest. Jeder möchte dir natürlich erzählen, dass du ein ganz toller bist. Du kriegst natürlich auch andere Möglichkeiten wie vielleicht andere. Und es ist sehr, sehr schwer, da auf dem Boden zu bleiben. Wichtig ist hier jemand zu haben, der dich immer wieder runterholt. Man sieht es oft auch im Sport. Bayern München zum Beispiel hat früher sicherlich die Aufgabe, was man von außen betrachtet sieht, auch Uli Hoeneß zum Teil wahrgenommen. Das ist extremst wichtig und nicht selbstverständlich, weil wenn du nicht das soziale Umfeld hast, das dich immer wieder runterholt, im Sport ist es einfach, es ist der Trainer, dein Trainingsumfeld. Im beruflichen Kontext wird es dann irgendwann schwer, weil wenn du CEO bist, bist du CEO, dann hast du vielleicht alle Quartal noch eine Aufsichtsratssitzung etc. etc. Aber die Zeit dazwischen hast du keinen mehr, der dir jeden Tag sagt, trotzdem weiter an den Gegebenheiten festhalten, die dich zum CEO gemacht haben. Das ist ein Riesenpunkt. Also aus meiner persönlichen Erfahrung, die Manager, die das schaffen, sind super erfolgreich. Habe ich aber auch schon eine oder andere gesehen, die daran auch gescheitert sind.
Ja, das ist ja das Thema Ego, was dann da auch sehr, sehr stark mit reinspielt. Und dahin gibt es ja viele Führungskräfte, die die Ziele setzen, um Kontrolle zu behalten und weniger, um wirklich klare Orientierung zu geben. Was denkst du, woran erkennt man, dass ein Ziel mehr dem Ego dient und nicht der Sache?
Na, es muss übergeordnet. Erstmal, das Ziel muss übergeordnet jetzt im wirtschaftlichen Kontext natürlich der Company weiterbringen. Jeder Mitarbeiter oder die Belegschaft muss es verstehen. Die muss verstehen, dass jeder selber dazu beitragen kann. Und es muss den Gesamtkontext einen Mehrwert bringen und nicht einen persönlich. Ich glaube, das ist wichtig. Trotz alledem ist die zwischenmenschliche Zusammenarbeit da schon sehr, sehr relevant. Wenn man glaubt, man ist durch den Erfolg besser geworden und kann sich seinen Espresso nicht mehr holen, den man vorher selber geholt hat, dann fängt es schon an. Ja. Ich habe immer im Sport meine Schwimmsachen, mein Equipment selber getragen und habe es immer wieder auf den gleichen Platz gesetzt. Und ich wollte nie, dass mir einer das aufräumt und ich wollte nie, dass mir einer ein Getränk macht und hinstellt. Ich mache das alles selber. Ja, habe ich früher auch immer selber gemacht. Jetzt ist es natürlich, ich glaube, ein bisschen auch da, hat der ein oder andere mehr oder weniger eine Veranlagung. Jetzt war ich nie der Typ, der gerne immer in der Öffentlichkeit stehen wollte und da sofort dabei war. Deswegen ist es mir ein bisschen einfacher gefallen, ist vielleicht bei anderen anders. Aber wie gesagt, für mich persönlich absolut erfolgskritischer Punkt für die Langfristigkeit.
Ja, wenn wir jetzt gerade schon bei der Zielsetzung sind, wie setze ich mir denn ein Ziel? Wie groß muss das Ziel sein? Wie groß darf das Ziel überhaupt sein, dass es mich weiter motiviert und nicht demotiviert?
Es sollte schon immer ein Ziel sein, was du vorher nicht erreicht hast. Es muss der nächste Step sein. Ich persönlich würde immer den Ratschlag geben, auch machbare Ziele zu setzen. Lieber in kleineren Steps, aber viele Steps, weil jedes erreichte Ziel macht Spaß. Du erzeugst Momentum. Mit jedem kleinen Erfolgserlebnis kannst du unheimlich viel Kraft ziehen. Das habe ich im Schwimmen erfahren. Ne? Viele Trainingseinheiten laufen nicht gut. Also die meisten laufen nicht gut. Und wenn du dann an dir zweifelst, was du tagtäglich tust, dann habe ich immer gesagt, komm, jetzt versuch den nächsten 100er eine halbe Sekunde besser zu sein, da ein bisschen besser zu sein. Und wenn du es geschafft hast, motiviert dich das. Jedes kleine erreichte Ziel macht mental für dich, gibt es Rückenwind. Deswegen muss es schon ein Ziel sein, was du vorher nicht erreicht hast. Es muss auch irgendwo mal festgesetzt sein, bis wann du das erreichen möchtest. Und es muss konkret sein, also irgendwie messbar. Wenn ich jetzt sage, ich kann, mein Ziel wäre Olympische Spiele, Teilnehmer, das wird schwer, weil was ist es? Auch im Schwimmen, es gibt 50 Meter Freistil, es gibt 10 Kilometer. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, außer dass du im Wasser schwimmst, sind völlig unterschiedliche Athleten. Konkret machen, ganz konkret, mit einer Timeline hinterlegen. Aber es sollte auch ein Ziel sein, was du noch nicht erreicht hast, aber auch nicht abheben. Wenn ich heute 5-mal gewonnen habe, kann ich morgen nicht 25-mal gewinnen, sondern vielleicht dann 6-mal. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig.
Lass es nochmal auf den Business-Alltag auch übertragen, auch konkret bei dir. Du wirst ja auch nicht, als du angefangen hast zu arbeiten, das Ziel gesetzt haben, ich werde Personalvorstand. Das wird ja auch ein Weg vieler kleiner Ziele gewesen sein. Was waren da so Steps, die du genommen hast?
Tatsächlich, als ich aufgehört habe mit dem Schwimmen, wollte ich schon immer jetzt mal ganz über Chef werden. Ne? Ich hab als aktiver Sportler selbst meine Sponsoren, guten Bekannten zusammen akquiriert und wenn ich die akquiriert hatte, hatte ich meistens mit Vorständen, Geschäftsführern zu tun und sagte, das ist eigentlich ein cooler Job, will ich auch mal machen. Mir war natürlich keinsterweise bewusst, was du dafür tun musst. Aber als ich dann in die Organisation eingetreten bin, dank des Unternehmers, der mir die Möglichkeit gegeben hat, aus dem Sport heraus, das muss man auch immer dazu sagen, war mir schon relativ klar, in welchen Bereich ich gehen kann, in Anführungszeichen als Außenstehender und habe mich schon relativ schnell dafür committed zu sagen, ich könnte mal Personalleiter werden. Das kann ich mir inhaltlich am besten vorstellen. Und dann habe ich schon überlegt, mit welchen Steps, um mir die Frage jetzt konkret zu beantworten, komme ich denn dahin? Da bin ich zum Entschluss gekommen, ich muss noch irgendwas studieren, das mit BWL zu tun hat, um einfach die Glaubwürdigkeit in der Organisation über Personal hinaus zu bekommen, dass ich Ahnung vom Geschäft habe, dass ich Zahlen lesen kann etc. Und dann war mir klar, ich muss auch, und es hat mir Spaß gemacht, so schnell wie möglich in die Personalführung zu kommen. Dann war mir klar, ich muss über die Personalschiene hinaus Dinge machen. Dann war ich auch Assistent des CEOs. Und dann irgendwann war die Personalleiterstelle frei. Da kam auch ein Quäntchen Glück dazu nach einer gewissen Anzahl von Jahren. Und dann wurde mir die Möglichkeit gegeben, da einzutreten. Also ich hatte schon einen konkreten Plan, welche Position ich im Unternehmen haben möchte. Und ich habe auch immer mich reflektiert zu sagen, okay, wenn ich die Position haben möchte, was brauche ich dafür noch für eine Ausbildung oder für einen Background oder für ein Wissen oder für eine Erfahrung, um die auch erfüllen zu können. Ich habe es schon so ähnlich wie im Sport auch gemacht, habe auch eine Timeline dahinter gelegt. So die nächsten Steps habe ich mir schon auch aufgeschrieben, ja.
Ja, man muss dazu sagen, dass du ja auch eines der wenigen Beispiele bist, die es geschafft haben, aus dem Sport auf diesem Niveau, also auch Olympiamedaillengewinner, wirklich so in die Wirtschaft auch einzutreten und sich da dann auch so zu entwickeln. Da gibt's ja nicht wirklich viele Beispiele. Was hat dir, ich meine, du hast gerade schon ein bisschen was gesagt, dabei geholfen? Wo siehst du da Schwierigkeiten vielleicht bei anderen?
Absolut. Und da gibt's auch einen Schlüssel deswegen, warum es geklappt hat, ist Demut. nur weil du 12-mal Weltmeister bist und Europameister und alles, jetzt egal, und gehst in die Company und glaubst, du bist der King, dann bist du gar nichts. Also du musst wissen, dass du in ein Feld eintrittst, da, wo du noch nicht so viel gemacht hast. Du hast zwar gewisse Soft Skills, die dich treiben, und wenn du die Ziele hast, schaffst du die auch, vorausgesetzt, du bleibst gesund. Das habe ich aus dem Sport mitgenommen. Umgang mit Erfolg, mit Niederlagen, sich Ziele setzen, sich durchzubeißen, die extra Meile zu gehen, sich einen Plan zu machen. Das habe ich alles im Sport gut gelernt. Aber ich habe gemerkt, du musst sofort bescheiden sein, damit du auch in der Organisation ankommst und die Menschen dich respektieren. Nur weil ich Weltmeister war im Schwimmen, heißt noch lange nicht, dass ich ein guter Personalentwickler, Businesspartner oder whatever bin. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Und ich glaube, neben den Studiengängen, die du auch absolvieren musst, was manche Sportler vielleicht nicht tun, würde ich auch empfehlen, waren die zwei Sachen, also Ausbildung zum einen und auch zum anderen Demut und zu wissen, wo man hingehört in der Organisation, waren die zwei Erfolgskriterien. Und da scheitern, glaube ich, schon der eine oder andere Sportler. Entweder hat er die Ausbildung nicht gemacht, das ist immer wichtig, das musst du haben, das brauchst du. Du kannst auch nicht Olympiasieger im Schwimmen werden, wenn du nicht weißt oder nicht im 50-Meter-Becken x Kilometer absolviert hast. Das heißt, Studium, Ausbildung etc., die musst du auch auf dem Papier einfach haben. Und das andere ist wieder Demut, Umgang mit Erfolg. Dich hinten anstellen zu dürfen, die Möglichkeit zu bekommen, sich in der Organisation zu etablieren, heißt aber auch Demut zu haben und sich da wieder durchzubeißen. Und zwar nahezu bei Punkt Null zu beginnen.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz das Thema, wir nennen es Menschlichkeit und Zukunft, eingehen. Jetzt kriegt man ja gerade viel mit, dass das Thema KI, hybride Arbeitsmodelle, permanente Veränderung, geopolitische Spannungen, alles, was dazukommt, es ist alles sehr viel. Und auch viele Führungskräfte, das kriege ich auch in Gesprächen sehr viel mit, verlieren gerade so ein bisschen ihren inneren Kompass. Was bleibt denn aus deiner Sicht unverhandelbar menschlich?
Hat auch was mit mentaler Stärke zu tun. Und zwar ganz, ganz wichtig, empathisch zu sein, Führung und Verantwortung übernehmen zu wollen und dies auch zu tun, sich dafür auch Zeit zu nehmen, zu unterstützen, konkretes Feedback zu geben, heißt aber für mich auch mal zu kritisieren und kritisieren zu dürfen. Das ist nichts Schlechtes. Da habe ich eine Erfahrung, dass man kann sich jedem recht machen. Die meisten Probleme, die ich aus meiner persönlichen Erfahrung in so einer Organisation mit, sind immer zwischenmenschliche Probleme. Das kann jetzt die KI auch nicht lösen. Der eine kann dem anderen die Wahrheit nicht sagen, gibt ihm kein konkretes Feedback, warum er unzufrieden ist, lässt ihn links liegen, sagt Termine ab, die Unzufriedenheit entsteht und irgendwann entlässt man den Mitarbeiter oder er geht selber. Das hat einfach damit zu tun, dass man sich nicht an den Tisch setzt und einmal klar über die Thematik, die Erwartungshaltung spricht. Man möchte das nicht, weil es unangenehm ist. Und das kann eine KI nicht ersetzen. Mir ist natürlich klar, dass KI unheimlich, was du auch gesagt hast, die Technologie uns in der Zukunft massiv verändern wird. Aber die Zwischenmenschlichkeit, die Erwartungshaltung abzuklären, das musst du machen, ne? Du musst dich an den Tisch setzen und auch den Mitarbeiter mitzunehmen und zu motivieren, ihm neue Ziele zu geben, zu entwickeln. Ist es zwischenmenschlich? Ich bin nur zu den Olympischen Spielen gekommen, weil ich immer Trainer hatte, die mir gesagt haben, einmal zu den Olympischen Spielen dabei zu sein, ist eine geile Geschichte. Das war das Einzige, warum ich die Vision hatte und wie ein Verrückter 3.500 Kilometer im Jahr geschwommen bin. Das muss ein Mensch machen. Der muss dich mitnehmen können und der muss dich dafür heiß machen können, das Ziel zu erreichen.
In dem Zusammenhang ist ja das Thema Persönlichkeitspsychologie, also Stichwort zum Beispiel Big Five, auch ein durchaus relevantes. Ihr arbeitet ja auch viel damit. Wie hilft es dir denn auch konkret mit deinem Team, die Führung, die du dann ausübst, wirklich klarer zu machen?
Also absolut genau das, was du sagst. Wir arbeiten sehr, sehr eng damit zusammen mit den Big Five Modellen in verschiedenen Perspektiven, nicht nur im Recruiting, sondern auch in der Entwicklung, in der Personalentwicklung, genauso auch wie in einer Gruppe. Einfach um erstmal Fakten darzustellen, damit es nicht so wachsweiches Gequatsche ist, sondern damit wir wirklich wissen, wo müssen wir denn wirklich konkret dran arbeiten? Was sind denn unsere Nachteile? Was sind unsere Vorteile? Wo sind wir gut? Wo sind wir schlecht? Auch was Führung anbelangt. Du kannst ja heutzutage das schon ganz konkret auch bestimmen. Was sind die Defizite, die wir haben? Sprechen wir über gewisse Dinge nicht? Da ist der Sport natürlich auch wieder ein tolles Beispiel, weil der Trainer ist knallhart. Der sagt ja nach jeder Trainingseinheit und die Uhr im Übrigen auch, die dich stoppt, weil die lügt nicht. Zahlen lügen nicht. Gibt dir dann konkretes Feedback. Und die Frage kurz zu beantworten, du musst in der Lage sein, es zu konkretisieren, was unsere Defizite sind und dann in die Führung einzusteigen und zu sagen, was können wir gut und was können wir nicht gut. Es gibt keine Organisation, kein Sportler, kein Team, die in allen Sachen gut sind. Das kann man vergessen. Und da sich mal die Zeit zu nehmen und es zu eruieren, ist wichtig und es ist heutzutage mit vielen Tools möglich.
Ja, man hört ja auch viel,
dass die nächste Führungsgeneration vor allem Sinn möchte. Sinn in ihrer Tätigkeit, Sinn mit dem, was sie machen. Aber auf der anderen Seite Verantwortung scheut. Teilst du diese Beobachtung oder widersprichst du dem?
Sowohl als auch. Ich glaube, ich habe schon auch Erfahrungen in die eine wie die andere Richtung gemacht. Ich würde es jetzt nicht so zwangsläufig hart pauschalisieren. Es liegt natürlich auch daran, dass die Generation, die aufwächst, natürlich schon im starken Luxus aufwächst. Das darf man nicht vergessen, die über Generationen vorher aufgebaut wurde. Das siehst du übrigens im Sport genauso in der Gesellschaft wie im beruflichen Kontext. Aber gegen Sinnhaftigkeit hat keiner was einzuwenden. Auch da kann ich nur sagen, wenn ich die besten Trainingseinheiten waren die, wenn ich wusste, für was ich die trainiere und sind die denn sinnvoll für mein Ziel? Das waren die besten Trainingseinheiten. Also eine Sinnhaftigkeit in den Arbeitsalltag zu bringen, ist das A und O, da bin ich dabei. Ich bin auch dabei zu sagen, man muss aber trotzdem manchmal auch über den Tellerrand rausgehen und auch mal die Extrameile laufen. Also das Leistungsprinzip ist uns schon übergeordnet, manchmal ein bisschen aus den Fugen geraten, was aber daran liegt, dass es uns einfach so gut geht. Wenn es uns mal irgendwann nicht mehr so gut geht, dann müssen wir ganz schnell die Kurve bekommen und sagen, da kommen wir wieder zu dem Thema Demut und Erfolg verarbeiten und verkraften. Wenn du vorher 11-mal trainiert hast und wurde Weltmeister, musst du auch weiterhin 11-mal trainieren, um den Titel zu bestätigen. Es gibt keine Abkürzung zum Erfolg. Ich habe so viele Sportler in meinem Leben gesehen. Ich kenne keinen, der mit keinem Training, weniger Training und nur Regeneration es geschafft hat, zu den Olympischen Spielen zu kommen. Ich kenne keinen.
Dann würde ich ganz gerne in Richtung Abschluss kommen und noch zwei, drei schnelle Fragen dir stellen. Was denkst du denn, welche Haltung hat dir denn während deiner Sportlerkarriere geholfen oder mehr geholfen als jedes Training, das du absolviert hast?
Ja, Disziplin und Bodenständigkeit. Das waren zwei Sachen, die natürlich, die Disziplin und Kontinuierlichkeit ist natürlich extremst wichtig. Die hat mich ja dazu gebracht, überhaupt jeden Tag zum Training zu gehen. Ich hatte zig Trainingseinheiten, wo ich überhaupt keine Lust hatte, zum Training zu gehen. Das ist ja menschlich und völlig normal. Ich bin nicht geschwommen, weil mir das Schwimmen Spaß gemacht hat. Aber ich konnte sehr, sehr diszipliniert agieren. Das war mein größter Vorteil.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wie stark die Parallelen dann auch zwischen dem Sport und auch wirklich der Geschäftswelt dann sind, was man sich auch davon noch abschauen kann. Und ich glaube, du bist das beste Beispiel, wie das auch gelingen kann entsprechend. Daher dann auch noch, was ist denn dein persönliches Erfolgsmuster?
Kontinuierlichkeit ist ganz wichtig. Die Geduld zu haben, auf das Ziel zu warten und darauf hinzuarbeiten. Also einfach Kontinuierlichkeit und sehr, sehr viel Disziplin an den Tag zu legen. Wenn ich die zwei Sachen erfülle und gesund bleibe, das ist immer das Wichtigste, dann kann überhaupt nichts schiefgehen, weil du damit 99,9% aller schon outperformst, weil die wenigsten Menschen über einen langen Zeitraum Kontinuierlichkeit und Disziplin durchhalten können. Und das ist definitiv ein Erfolgsmuster, was dann übrigens auch Spaß macht. Weil wenn du merkst, dass du Dinge kannst oder Dinge, in denen du dich verbesserst, egal was es ist, ob das früh aufstehen ist, ob das berufliche Themen sind, ob das Marathonlauf ist oder was auch immer, macht es total Spaß. Obwohl die Sache an sich nicht unbedingt jeden Tag der Fun-Bringer Nummer 1 ist.
Wunderbar. Thomas, ich danke dir.
Vielen Dank, gerne.
Das war Erfolgsmuster, der Leadership-Podcast von Lohmann Executives. Weitere Informationen zu unseren Gästen finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie wertvolle Impulse für Ihre eigene Führungsarbeit mitnehmen konnten, abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.